Gut, und entsprechend sieht die Instanz dann auch aus, die er sich aussucht. Und das ist ja jetzt wirklich die Eigenart, das ist die Spezialität. Eben das Letzte war, ich habe darauf hingewiesen, das ist weder das Legitimationsbedürfnis, noch dass man dem Legitimationsbedürfnis nachgeht. Ist was Neues, ist mit modernen demokratischen, bürgerlichen Gemeinwesen, Staatsgewalten in die Welt gekommen. Was mit denen in die Welt gekommen ist, das ist die eigenartige Legitimationsinstanz, auf die sie verweisen. Und das ist, da hat man spiegelbildlich jetzt wieder das Doppelte von es ist verrückt und es ist zugleich ganz frech und eigentlich eine ziemlich unheimliche Ankündigung. Also der Mensch, dem hat man das abgelauscht. Der macht Ansagen. Der Mensch ist nicht nur Untertan, sondern der ist zugleich der Obertan für die Herrschaft. So soll man sich's vorstellen. Ausgerechnet aus den Leuten, aus denen sie, die sie befehligt, muss man sagen, die sie befehligt, denen sie nämlich befehlt, was sie zu tun und zu lassen haben, denen sie das Geld hinsemmelt, überhaupt von dem sie zu leben haben, die ganzen Einrichtungen und so weiter, die Verfahrensweisen, wie man es zu verdienen hat und so zu. Jedenfalls, denen sie alle Lebensverhältnisse letztlich verordnet. Die sollen zugleich diejenigen sein, die der Herrschaft dabei Vorschriften machen. Der Mensch, so stellt ihn das Menschenrecht mir vor. Das ist derjenige, der Herrschaft gewisse Erlaubnisse und Erlaubnisse heißt eben immer Beschränkung und Lizenz, Beschränkung und Freiheit. Das ist der Herrschaft zugleich Freiheit und Lizenz dabei erteilt, wie sie mit ihm umzugehen hat. Absurd. Aber zugleich auch wieder frech und da in gewissem Sinne ehrlich. Denn wenn man sich jetzt mal überlegt, dieser Mensch in dieser eigenartigen, in dieser verrückten Doppelrolle, wie soll man sich den dann vorstellen, wie soll man sich dann vorstellen in der zweiten Hälfte der Rolle? Als was, inwiefern ist der rechtsetzende Instanz? Also erstmal muss man da sagen, keiner, also ich nicht, ihr, die hier sitzt, auch nicht und überhaupt kein Mensch, der so rumläuft, der wirklich rumläuft, ist hingegangen oder wäre gefragt worden von irgendeinem Staat, wie, was erlaubst du mir in Sachen, dich ein bisschen zu beherrschen. Es ist also eine sehr abstrakte Idee von Mensch, die einem die Menschenrechtsidee präsentiert, als das wäre die humane, gattungsmäßige Instanz, die sozusagen noch überm Staat steht, aus der Staat herausgeleiert hat, was er darf und was er nicht darf. Und gut, wie sieht also diese Instanz aus? Ja, nach der albernen Seite, kein konkreter Mensch ist es. Ja, habe ich es ja eben gesagt. Aber ernsthaft heißt das ja, wenn man sich mal überlegt, was ist denn das, auf was am Menschen, jetzt wenn man ihn sich so abstrakt als die Menschheit vorstellt, auf was bezieht sich da der Staat, wenn er sagt, das ist die Instanz, deren Rechtsetzung lasse ich gegen mich gelten. da muss man auch da sagen, man kann ja Gemeinsamkeiten von mir, man kann ja was Gattungsmäßiges am Menschen festhalten. Die berühmten zwei Beine, die Nase zwischen Augen, dass er essen und trinken muss, um zu leben, dass er so seine Bedürfnisse hat und die sehen bei den einen so und bei den anderen anders aus. Nichts davon macht den Menschen zur Instanz überm Staat. Im Gegenteil, mit dem, was die Menschen wirklich sind, mit ihren wirklichen Willensinhalten, mit ihren Interessen, da sind sie ja Mensch, römisch 1. Da sind sie unter der Herrschaft. Das ist ja gerade das, was ihnen die Herrschaft vordiktiert. Wie ihre Interessen überhaupt zu gelten haben. Was an denen zu gelten hat. Wie sie sie betätigen dürfen. Welche verboten sind. Welche erlaubt sind. Also wenn man fragt, welche Interessen am Menschen sind, da wird man in Sachen, und das qualifiziert ihn zur überragenden menschenrechtssetzenden Instanz, wird man nicht fündig. Von dem allen muss man absehen. Und was bleibt da vom Menschen eigentlich übrig? Was bleibt vom Menschen übrig, wenn man von allem absieht, was er will und was er braucht? Aber trotzdem soll ja so viel übrig bleiben, dass man sagt, das ist nicht einfach ein Klumpen Fleisch oder sowas, sondern, also mit Blut innen drin und so, sondern das ist der Mensch und nicht das Tier. Was bleibt vom Mensch im Unterschied zum Tier übrig, wenn nichts, was er will, dafür gelten soll? Dann bleibt wirklich bloß noch übrig, dass er als Gattung es zu einem Willen gebracht hat. Man muss den schon grammatisch nicht ganz korrekten Satz sagen, dass Menschen wollen. Das mit Doppel-S, ja, also Menschen wollen. Und das hält das Menschenrecht fest als, und insofern achte ich sie und orientiere mich an ihnen und ihren Setzungen. Das ist in jeder Sprache ist das ein schräger Satz, wollen ohne Akkusativobjekt zu sagen. Und das ist deswegen sprachlich so ein Unding, weil es logisch mal wieder ein Riesenquatsch ist. Na, jetzt bin ich beim, wer mitgezählt hat, ist jetzt die dritte Variante, diesen ganz grundsätzlichen Widerspruch des Menschenrechts sich mal klar zu machen. Ja, so soll man sich's vorstellen. Der Wille so ganz an und für sich. Und der genießt ja auch, ja, der genießt Wertschätzung und dicke Bücher werden über ihn geschrieben. Und so. Aber man muss sagen, es ist wieder eine heillose Fiktion. Weil Wille nicht nur sprachlich nicht funktioniert, also über den Willen zu reden, sondern weil Wille nicht das ist, dass man erstmal sagt, bevor man irgendwas will, stünd man frei rum. Und dann fragt man sich, und was will ich jetzt? So wird kein Mensch geboren, so entwickelt kein menschliches Individuum einen Willen und so hat sie auch die Gattung. Und wenn man es auf die Gattung bezieht, ist auch die nicht so zu ihrem Willen gekommen, dass der erstmal da wäre und dann hätte sie ihm ein paar Inhalte auch noch mit dazugegeben. Freier Wille. Ja, der Wille ist frei und der kann sich was aussuchen. Und ihr habt euch ausgesucht, mir zuzuhören. Ich mir einstweilen ausgesucht, euch was zu erzählen jetzt. Und man hätte sich auch was anderes aussuchen können. Das ist richtig. Nur nie kriegt man Willen vom Inhalt befreit und ihn und ihn so irgendwie zu fassen. Der Witz am Willen ist nicht, um jetzt mal dem kurz nachzugehen, dass er frei von allen Inhalten erstmal ist und sich dann Inhalte und sich dann möglicherweise noch Inhalte gibt, sondern Willensfreiheit heißt, dass sich der Mensch zu seinen Bedürfnissen freistellt. Insofern hat der Mensch, wenn man mal reell über die Menschennatur und das Menschenrecht sagt ja, heißt ja Naturrecht, ja, wenn man mal wirklich drüber reden will, was Menschennatur ist, dann geht's eben genau umgekehrt. Die Menschennatur hat im Willen schon eine ziemliche Latte an Inhalten beigegeben. Essen, trinken, aufs andere Geschlecht scharf sein oder aufs Gleiche, ist ja egal. Verhindern, dass man friert und so vor sich hin machen und weiß der Geier was. Und jetzt ist Willensfreiheit, das ist der Unterschied zum Tier, ist nicht das, dass man auf alles scheißen könnte. Klar, sogar das kann man. Haben ja Leute schon sich freiwillig zu Tode gehungert, aber dann hinterher waren sie auch tot. Die haben sich im Widerspruch geleistet. Willensfreiheit heißt da, dass man nicht einfach von seinen Bedürfnissen angefüllt ist und denen so nachgeht und nicht anders kann, sondern nicht, dass man frei zu ihnen steht. Dass man das Bedürfnis, was man hat, sagen wir mal nach Essen, das meldet sich ja regelmäßig, dass man das sortiert, dass man sich dazu stellt, dass man es reflektiert auf die Bedingungen und auf die Mittel, es zu erfüllen. Dann hat man nicht nur Hunger, sondern wer ein bisschen organisiert ist, der sorgt auch dafür, dass er was zu essen hat, bevor der Hunger kommt, abends, wenn alle Läden zu sind. Und dann will man auch nicht einfach irgendwas essen, sondern dann achtet man drauf, dass es lecker ist und dass man sich zubereitet. Und manche achten auch drauf, dass es gesund ist und so fort. Und dann kann man es auch mal ins Verhältnis zu anderen Bedürfnissen stellen und sagen, nein, jetzt mache ich gerade das mit dem Essen, das wartet jetzt mal noch eine halbe Stunde und so geht's halt dahin. Das ist, darin betätigt sich der Wille des Menschen. Über den Unterschied rede ich nicht. Ja, so funktioniert der menschliche Wille. Dass er einfach bloß da wäre als Wille, ohne Inhalt, und dann kommt vielleicht ein Inhalt dazu. Das ist eine Schnapsidee. So ein Mensch ist seit 2 Millionen Jahren noch nirgendwo rumgelaufen. Der Wille als Tupperdose ist nicht existent. Das ist eine wüste rechtsphilosophische Fiktion, wenn man so will, oder philosophische Fiktion. Aber eine, und jetzt komme ich wieder von dumm, wieder auf frech, die es wiederum in sich hat und die wiederum eine Ansage ist, die ist dann gar nicht mehr zum Lachen. Denn wenn der Staat sagt, die Herrschaft, die sagt, ich achte den Menschen, und jetzt wissen wir, was sie am Menschen achtet. Nicht den oder jenen oder alle Willensinhalte, mehr oder weniger, sondern dass er einen Willen hat, die kündigt doch darin an. Also wenn sie sagt, das lasse ich gegen mich gelten, den Menschen als das Subjekt mit Willen. Darauf nehme ich Rücksicht, da lasse ich mir selbst ein Recht aufnötigen. Die kündigt doch, indem dass sie das sagt, an, wovon sie sich nichts aufnötigen lässt. Ja, sie präsentiert den Menschen als, der ist die Instanz und an der Rücksicht auf den lasse ich mich messen. Und ich bin bloß erlaubt, und jeder soll mich daran messen, ich bin bloß erlaubt, meine Herrschaft will legitim sein und sie ist bloß legitim in dem Maße, wie sie den abstrakten, den ganz grundsätzlichen freien Willen des Menschen achtet. Und indem sie sagt, das macht sie legitim und das macht sie auch zum Maßstab von Vorwürfen, die sie sich angelegen sein lässt. So sagt sie doch, welche Vorwürfe ihr scheißegal sind. Wer sagt, ich achte und ich berücksichtige den Willen als solchen, der kündigt an, dass er bereit ist, über jeden speziellen Willensinhalt mit aller herrschaftlicher Macht hinwegzugehen und sich hinwegzusetzen und das nicht gelten zu lassen. Und vor allem, man ist ja hier auf der Ebene der Selbstpräsentation von Herrschaft und Legitimation, sich keinen Vorwurf an sich rankommen zu lassen, der irgendwie in die Richtung geht, aber da hast du jetzt ein Interesse verletzt, da ist ein Interesse nicht gut bedient. Das sagt eine bürgerliche Herrschaft, die sich als menschenrechtlich präsentiert, sagt, mag sein, aber was juckt's? Jedenfalls meine Legitimation ist nicht dadurch angekränkelt und ist nicht dadurch angekratzt, dass viele Leute, sagen wir mal, in Armut leben. Ich messe mich nicht daran und ich lasse mich nicht daran messen, wie ich die ein oder anderen grundsätzlichen, elementaren oder ein bisschen entwickelteren Interessen meiner Untertanen bediene. Sondern ich lasse mich bloß daran messen, dass ich, wenn ich ihnen als Herrschaft komme, ich immer dran denke, dass sie einen Willen haben und nicht etwa keinen. Das ist die Ansage. Und dann, das will ich sagen, frech, da steckt in dem, wovon sie absieht, was nicht mehr vorkommt, wenn es um ihre Legitimation und um ihr höheres Recht geht, steckt ja schon drin, wozu sie sich anscheinend anschickt. Ja klar, das wäre ja wirklich verrückt, muss man es ja so rum sagen, eine Herrschaft, die tatsächlich nichts anderes zu tun hat, als die Interessen ihrer Untertanen zu bedienen. Dafür bräuchte es die nicht. Aber das sagt die ja auch gar nicht, dass sie das macht. Das ist gegen die überhaupt kein Vorwurf, weil sie gleich, oder das nimmt die gar nicht als Vorwurf und übrigens kein anderer. Weil sie sich daran gar nicht messen lässt, weil sie gleich selbst einen ganz anderen Maßstab einführt. Maßstab der Begutachtung der Legitimität, des Lobs und des Tadels der Herrschaft, durch die sie anglotzen. Eben der beachtet sie, dass ihre Untertanen doch einen Willen haben und über den kann sie nicht einfach so weggehen. Und das ist einerseits, wie gesagt, das ist idiotisch, wenn man sich als Theorie über den Willen nimmt. Es ist frech, wenn man es mal als Ankündigung ernst nimmt und es ist der Sache nach eigentlich fast nie nicht zu erfüllen. Wie geht denn das? Man beherrscht die Leute, man macht ihnen Vorschriften und immer wenn man ihnen von oben nach unten kommt, als Herrschaft eben, beachtet man, dass es keine Tiere oder Automaten sind, sondern dass es Menschen mit Willen und Bewusstsein. Das ist eigentlich schwer zu missachten. Und es sind ja tatsächlich nur Grenzfälle, in denen ein Staat wirklich mal sagt, da wäre dem mal wirklich widersprochen. Das könnte er jetzt mal gelten lassen. Er muss ja eigentlich immer bloß dazu sagen, bei allem, was ich mache, denke ich übrigens dran, ihr seid welche, die haben einen Willen. Und ich behandle euch nicht wie einen Sack Kartoffeln. Und die extremen, und wie extrem das ist, was sie den Leuten damit antun kann, das kriegt man dann an den entsprechenden Fällen mit. Was überhaupt, an welch ausgesuchten Stellen man die Frage überhaupt mit Nein beantworten kann, nur. Die Frage, könnte ich mir zu dieser Herrschaftstat, kann ich mir vorstellen, dass diejenigen, die davon betroffen sind, aus freiem Willen dazu Ja sagen? Eigentlich ist das ist jetzt mal in Frageform der Maßstab, den eine bürgerliche Herrschaft, die im Namen des Menschenrechts auftritt, vor sich herträgt. Menschenrecht legt an alles, was eine Herrschaft tut, diese Frage an. Und wann kann man die eigentlich mal mit Nein beantworten? Da muss es schon sehr übel zugehen. Das schönste Beispiel, was mir dazu, also so ein schlagendes Beispiel, aber das ist in diesem Extremismus, den es darstellt, spricht so unglaublich fürs Prinzip. Das ist eine Debatte über Folter, die es mal gegeben hat. Vor ein paar Jahren, als ein Bankierssohn entführt wurde, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, das war Jakob Metzler oder Metzler. Und der Fall nachher, das war der Fall Daschner. Daschner war so ein Oberpolizist, der hat dem Entführer angedroht, ihn zu foltern, wenn er nicht das Versteck von dem Jungen verrät. Und das hat eine aufgeregte Folterdebatte ausgelöst. Und einerseits hat man in dieser Debatte bei den, die gesagt haben, sowas geht aber gar nicht, hat man mal präsentiert gekriegt, was menschenrechtlich an Folter eigentlich das Üble ist. Nicht, dass es zwackt, wenn man zwackt. Nicht, dass es weh tut. Nicht, dass man hinterher vielleicht als körperlicher, vielleicht als gemütsmäßiger Krüppel da rauskommt aus so einer Folterhölle. Wenn es danach ginge, wie sehen Leute aus, wie geht's Leuten, wenn sie sich mal eine Weile lang in dieser Form staatlicher Obhut befunden haben, da ist weit jenseits von Folter Schluss mit lustig. Aber das ist menschenrechtlich scheißegal. Was aus der Perspektive des Menschenrechts an der Folter stört, ist tatsächlich bloß das, und das ist überhaupt menschenrechtlich die Definition von Folter. Da wird der Wille unter Aufrechterhaltung des Bewusstseins ausgeschaltet. Da ist der Mensch noch, der erlebt das mit, wie sein Wille plötzlich nichts mehr gilt. Wie er bloß noch Ding ist. Die totale Versachlichung des Menschen oder Verdinglichung. Dass er absolut unfrei und bloß noch ausgeliefert ist und das mitkriegt, das ist fürs Menschenrecht das Schlimme an Folter. Das hat man einerseits an denen mitgekriegt, die dem Daschner hingerieben haben, sowas geht aber gar nicht. Und das Irre war, die Minderheitenmeinung, und es war eine große Minderheit, die dann gesagt hat, naja, aber soll man sich denn von solchen Entführern und sonstigen Terroristen auf der Nase rumtrampeln lassen? Und wenn man jetzt mal die Definition so nimmt, Folter ist die quasi die ungültige Erklärung des Hinwegsetzen über den Willen bei Aufrechterhaltung des Bewusstseins. Wenn das die Definition ist und man sagt diesem Typen vorher, wenn du jetzt nicht auspackst, dann wirst du gekniffen. Dann hat er sich doch mit seinem Willen dafür entschieden. Und dann haben sie auch vorgeschlagen, dass man das dann auch nicht mehr Folter nennen darf und soll, sondern selbstverschuldetes Rettungsverhör. Und man kann lachen oder es kann einem so ein bisschen ein Schauer über den Rücken laufen, aber wie dem auch sei, das ist auf den Punkt gebracht. Das ganze Ausmaß und die ganze Brutalität dieser Abstraktion Wille.
Ja. Aber kannst du mal den Unterschied erzählen zum Strafrecht? Da wird ja auch der Wille des Betroffenen ja auch gebrochen von staatlicher Seite. Und das ist ja offenbar nicht dann so ein Widerspruch zu dieser Menschenrechtsnummer.
Ja, aber das mit dem Willen brechen, das ist beim Strafrecht so eine Sache. Also ich meine, daran kann man es studieren und das ist und gerade bei diesem an diesem Punkt Folter, da ist diese menschenrechtliche Selbstlegitimationsarie, also das, was man als Ideologie mal so nehmen kann, da merkt man überhaupt den Konnex, die Verbindung zu dem, wie der Staat sich wirklich gegenüber den Willen der Leute aufführt. Ja, du sagst, beim Strafrecht wird der Wille der Leute gebrochen. Aber inwiefern und wie? Und wie eigentlich nicht? Du kannst also als erstes sagt der Staat, das eine Strafe. Soll einen wirklich nur ereilen, wenn der vorher ein Verbrechen begangen hat. Das ist übrigens einer der, also das ist ein bisschen runtergebracht auf eine Opportunitätserwägung des Staats, aber die kommt selber aus dem Legalitätsprinzip, auf dem er besteht. Deswegen kann der auch mit Folter im normalen Getriebe nicht so viel anfangen. Weil Folter, das hat das Mittelalter, das hat sich im Mittelalter rausgestellt, eigentlich weniger die Wahrheit ans Licht bringt über die, wie die Sache abgelaufen ist, sondern mehr über, wie ist das Nervenkostüm beieinander, dem man gerade ein glühendes Eisen an den Fuß hält. Folter zur Ermittlung des Tathergangs, ja, als Ermittlungsmethode. Das passt einem modernen Staat deswegen nicht, weil er sagt, er will einfach sich blind rächen, sondern er will, dass tatsächlich der Wille bestraft wird, der sich am Recht vergangen hat. Deswegen besteht er schon mal auf einem vor aller Strafe, auf einem komplizierten und strengen Verfahrensweg, der sicherstellen soll, dass es tatsächlich der rechtsbrecherische Wille ist, dem er dann an die willensmäßige Wäsche geht. Das ist mal das eine. Darin selber merkst du schon, dass der Staat sagt, also auch der strafende Staat, er legt Wert auf den Willen seiner Bürger. Er legt Wert darauf, dass die ihren Willen frei betätigen, natürlich im Rahmen des Rechts. Und wenn sie das mal nicht tun, dann bricht er nicht so prinzipiell den Stab über denjenigen, die er dann erwischt hat, dass er sagt, der hat sich jetzt disqualifiziert, der ist raus aus dem Spiel, sondern der trennt richtig an den an den Verbrechern in das einerseits ist ihnen zugestanden, ganz prinzipiell ist auch ihr Wille anerkannt. Ganz prinzipiell gesteht er auch denen zu, dass sie einen Willen haben, und das ist vom Staat aus immer gleichbedeutend damit, dass sie einen Willen haben, der sich ans Recht halten will. Dem gesteht er die abstrakte Geltung zu. Jetzt gibt es einen kleinen Teil sozusagen an dem Willen. Der hat sich gegen das Recht vergangen. So ungefähr, als ob der Verbrecher sich, sagen wir, seiner eigenen Rechtschaffenheit widersprochen hätte. Die gesteht mir ihm prinzipiell zu und sagt, okay, an der Stelle hast du dich vergangen. Und insoweit du dich über das Erlaubte hinweggesetzt hast, schneide ich dich ab. Also brechen, ja, das ist... Ist da eine relative Angelegenheit. Ja, er verletzt ihn dann, er tupft ihn und bringt ihm bei, außerhalb des Rechts. Verbrechen lohnt sich nicht. Wille hat sich innerhalb des Rechts zu bewegen, aber innerhalb des Rechts gilt. Und diese prinzipielle Rechtschaffenheit des Willens spricht dann noch nicht mal einen Verbrecher ab. Weswegen es auch so ist, dass man, wenn man dann die gestreifte Kleidung angezogen kriegt, trotzdem, glaube ich, mal mit Sie angesprochen werden soll, wenn man nicht in ein Duzverhältnis mit seinem Wärter gerät vor lauter Sympathien. Aber dass für die nicht einfach die Bürgerrechte entfallen sind, dass man mit denen nicht machen kann, was man will, dass dann auch die Strafe ja mal irgendwann ihr Ende hat, und dann ist es ist ja auch so ein Prinzip, und nach verbüßter Strafe und dann nach einer Weile, dann darf man sie noch nicht mal mehr ins Führungszeugnis schreiben. Da inszeniert der Staat richtig noch im Bestrafen, dass er den einzelnen verbrecherischen Willen erstmal nicht ausgrenzt aus der Gemeinde der rechtschaffenen Willen. Also insofern bringt da das menschenrechtliche Folterverbot, bringt also selber markiert da die Verbindung zwischen, das ist die ideologische Selbstpräsentation des Staates mit der wirklichen Raison eines bürgerlichen Staates, über die ich bisher ja noch gar nicht geredet habe. Und eigentlich in dem Sinne gar nicht auch groß vorab zu tun. Ich wollte nur an der Stelle sagen, da sieht man eben an den praktischen Beispielen, und wenn man sich von den praktischen Beispielen, wenn man sich wirklich mal von denen belehren lässt und dann zurück nochmal guckt in die Ideologie rein, merkt man eigentlich schon an der Ideologie, was da angekündigt ist, eben gar nicht Verschonung in dem Sinn, sondern gar nicht Rücksichtnahme auf, und sei es noch so ein elendes, kleines, billiges Bedürfnis, sondern Rücksichtnahme auf eine Abstraktion, mit der kein Mensch so wie er ist rumläuft. Und dann ist die Wahrheit davon, und das ist eine Abstraktion, die der Staat selber den Menschen anschafft. Und das Ideologische, da merkt man unmittelbar, also bei diesem Folterverbot, da ist der Unterschied zwischen Ideologie und wirklicher Behandlung der Willen durch den Staat tatsächlich bloß noch das, dass die Menschenrechtsidee beim Folterverbot so tut, als ob die Menschennatur ungefähr sich das schon ausgesucht hätte. Das wäre quasi damals mit dem Übergang vom Neandertaler auf den Mensch, hätte die Natur dieses Gebot in den Menschen reingetan, er soll vom Staat, der ihn beherrscht, aber nicht gefoltert werden. Als ob, wie gesagt, da ist die Ideologie das, dass man so tut, als ob, wenn man sich den Staat wegdenkt, der Mensch ganz von sich aus drauf kommt, dass er vom Staat nicht gefoltert werden will. Aber das ist ja die Schnapsidee vom Anfang. Man soll sich den Staat ausgerechnet erstmal aus der gewalttätigen Behandlung wegdenken und in den Menschen als Mensch, noch ganz ohne Staat, sowas reindenken wie ganz als naturmäßig gedachte Gattung, hätte er selber schon ein Verhältnis zum Staat, was er mitbringen würde. Eben hier das Verhältnis, einerseits unterdrückt er den, und wenn man keine Schranke einbaut, dann werden einem immer die Zehennägel rausgerissen. Aber dafür gibt es ja von der Natur aus die Schranke für den Staat, macht das nicht. Das ist der ideologische Zusatz, dass man dann immer sagt, und so entspricht der Staat dem Menschen ganz ohne, ganz quasi dem Menschen nur als Mensch gedacht.